Mission Mauerwald. Masuren, Ostpreußen, 14. März 1943. Am Morgen des 14. März 1943 besteigt Oberleutnant Fabian von Schlabrendorf eines der regulären Kurierflugzeuge, die zwischen den verschiedenen Befehlszentren der Wehrmacht verkehren, und macht sich auf den Weg nach Ostpreußen. In der Tasche hat er ein Paket, das nun tatsächlich zwei Flaschen Cointreau enthält und der nicht gezündeten Sprengladung zum Verwechseln ähnlich sieht. Als die Maschine zu dem etwa einstündigen Flug aufsteigt, hat Schlabrendorf keine Zweifel an der Notwendigkeit seiner Mission. Der brennende Wunsch, etwas gegen den Aufstieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus zu tun, treibt ihn seit nunmehr 15 Jahren um. Schlabrendorf stammt aus Halle an der Saale und zählt sich schon als Student der Rechtswissenschaften in seiner Heimatstadt zur jungkonservativen Gruppe. Bereits 1928 tritt er als Protestredner gegen die Nazis auf, was manchmal mit wüsten Schlägereien endet. Im Jahr 1933, kurz nach Hitlers Machtergreifung, veröffentlicht er einen Aufsatz im Mitteilungsblatt der konservativen Vereinigung, indem er das Entstehen eines Unrechtsstaats anprangert und seine grundsätzliche Ablehnung des neuen Regimes formuliert. Daraufhin wird die Zeitschrift verboten. Im selben Jahr sucht er Kontakt zur evangelischen, katholischen und auch zur linken Opposition, und einmal gelingt es ihm sogar, den bekannten Sozialisten Ernst Niekisch zu befreien, als dieser in einem Berliner Keller von SA-Schlägern gefangen gehalten wird. Seinen Beamtenposten im früheren preußischen Innenministerium gibt er auf, als die Machtstrukturen des NS-Staats unübersehbar werden. Er praktiziert als Anwalt in der Provinz, bleibt aber in den Kreisen der Opposition aktiv. Noch kurz vor Kriegsausbruch reist er im August 1939 nach England, um mehrere hochrangige Gesprächspartner vor dem bevorstehenden Angriff auf Polen und dem Hitler-Stalin-Pakt zu warnen, darunter Churchill, den er auf seinem Landsitz Cardwell besucht. Schlabrendorf ist tief beeindruckt von dem unermüdlichen, bis dahin aber vom eigenen Volk noch missachteten Warner vor deutschen Machtgelüsten. »Ich bin kein Nazi, aber ein guter Patriot«, erklärt er seinem Gastgeber. »Ich auch«, antwortet Sir Winston, den nur noch wenige Wochen vor seiner endgültigen Lebensaufgabe trennen, in die britische Regierung zurückzukehren und den Kampf gegen Hitler aufzunehmen. Doch all diese Bemühungen Schlabrendorfs sollten vergebens sein, und schon lange ist ihm klar, dass nur noch das Militär etwas gegen Hitler ausrichten kann. So lässt sich der soldatisch unerfahrene Jurist im Jahr 1941 von seinem Vetter Henning von Treskow für die Heeresgruppe Mitte anfordern. Zum Erstaunen der Truppe macht Treskow den betont unmilitärischen Schlabrendorf, dessen Feldbluse nie richtig stramm zu sitzen scheint, der durch Intelligenz, Verschwiegenheit und beißenden Sarkasmus auffällt, zu seinem engsten Ratgeber. Gemeinsam beschließen sie, den Diktator mit Gewalt zu beseitigen. Schlabrendorf wird Treskows Abgesandter. Ständig ist er nun auf gefährlichen Reisen zwischen den Zellen des Widerstands in Berlin und den verschiedenen Generalstäben unterwegs. Und doch ist es ihm bisher gelungen, der Aufmerksamkeit der Gestapo und ihrer Spitzel zu entgehen. Die Kuriermaschine beginnt ihren Zielanflug auf die weite Seenlandschaft Masurens. Am Ufer des Mauersees, an der Eisenbahnstrecke zwischen Rastenburg, der Wolfschanze und Angerburg, liegt Schlabrendorfs Ziel, ein weitläufiges Militärlager, das in den Operationsplänen der Wehrmacht den Namen Mauerwald trägt. Hier haben die deutschen Armeeführer einen Teil des Russlandfeldzugs geplant und geleitet. Hier operieren auch jetzt wieder, seit den Rückzugsbewegungen an der Ostfront, das Oberkommando des Heeres und etliche weitere Dienststellen. Man sieht hohe hölzerne Wachtürme und weit verstreute Dienstgebäude, die sich auf einer Fläche von etwa 6 Quadratkilometern verteilen, sowie martialische Stahlbeton-Schutzbunker am Seeufer, Die wie von Riesen ins Marschland geschleuderte, 1000 Tonnen schwere Felsbrocken aussehen und mit Flakbatterien bestückt sind. Schlabrindorf lässt sich zur Operationsabteilung und zu Oberstleutnant Brandt fahren, um seinen Auftrag zu Ende zu bringen. Zum Umkehren, falls jemand Verdacht geschöpft hat, ist es jetzt zu spät. Das Areal des Oberkommandos mit seinem lichten Baumbestand, den zahllosen, halb versteckten Holzhäusern und den aus dünnen Birkenstämmen gezimmerten Lattenzäunen strahlt den trügerischen Frieden einer Feriensiedlung aus. Schließlich steht Schlabrindorf vor Brandts Dienstgebäude und tritt ein. Der Oberstleutnant begrüßt ihn, er ahnt anscheinend wirklich nichts. Schlabrindorf erkennt das schon daran, wie sorglos Brandt mit dem gefährlichen Paket hantiert. So heftig schüttelt er die Sprengladung hin und her, dass der Besucher vor Schreck erstarrt. Die Zündung ist schließlich aktiviert, die Bombe könnte noch jeden Moment hochgehen. Rasch nimmt Schlabrindorf dem Oberstleutnant das Paket aus der Hand und überreicht ihm stattdessen die echten Contro-Flaschen. Dann verabschiedet er sich, so schnell er kann. Kaum ist das erledigt, steht er vor einem neuen Problem. Was soll er jetzt mit dem Sprengkörper anfangen? Das Lager, in dem zu dieser Zeit etwa 1500 Offiziere ihren Dienst versehen, scheint denkbar ungeeignet dafür, den Blindgänger zu inspizieren oder einfach wegzuwerfen. Das könnte auffallen und außerdem Unbeteiligte gefährden. Schlabrindorf überlegt nicht lange. Er weist seinen Fahrer an, sofort ins 40 Kilometer entfernte Korschen zu fahren. Korschen ist der zentrale Eisenbahnknotenpunkt zwischen Berlin und Tilsit, Königsberg und Russland. Dort stehen Schlafwagenzüge bereit, die auch als Nachtquartier für die Besucher des Oberkommandos dienen. Hier will Schlabrindorf sich ein Abteil organisieren, in dem er ungestört ist. Die ganze Fahrt über hält er das Paket mit der Bombe in der Hand, peinlich darauf bedacht, jede Erschütterung zu vermeiden. In Korschen angekommen, verriegelt Schlabrindorf die Tür seines Schlafwagenabteils, holt eine Rasierklinge heraus und beginnt, vorsichtig das Paket zu öffnen. Als die Umhüllung entfernt ist, findet er die englischen Minen unverändert vor. Sorgsam entschärft er die Bombe und nimmt den Zünder heraus. Der Mechanismus wurde offenbar ordnungsgemäß in Gang gesetzt. Die Säurekapsel ist zerbrochen, die Säure hat den Sicherungsdraht wie erwartet zersetzt, der Schlagbolzen ist korrekt nach vorne geschlagen, sogar das Zündhütchen ist verbrannt und der Zünder von außen geschwärzt. Doch dann muss etwas schiefgelaufen sein. War die Heizung im Gepäckraum der Condor, was gelegentlich vorkam, ausgefallen und der Sprengstoff zu kalt geworden? Dies scheint die plausibelste Erklärung zu sein, trotzdem ist Schlabrindorf seltsam zumute. Fast drängt sich der Eindruck auf, als habe eine grausame Macht des Schicksals einmal mehr an Hitlers Seite gestanden. Schlabrindorf spürt Hoffnung und Enttäuschung zugleich. Enttäuschung wegen des missglückten Attentats, dessen Fehlschlag ihm als einzigartiger Zufall erscheint. Hoffnung aber deswegen, weil das Komplott unentdeckt geblieben ist. Weitere Versuche, Hitler zu beseitigen, werden möglich sein. So sicher fühlt er sich schon wieder, dass er die Haftminen und den ausgebrannten Zünder nicht etwa aus dem Fenster wirft, als der Zug sich zur Nachtfahrt nach Berlin in Bewegung setzt, sondern in seinem Gepäck verstaut und beschließt, alles am nächsten Morgen den Mitverschwörern in der Hauptstadt als Beweisstück zu präsentieren.